No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo lieber Alex, ich freue mich, dass wir uns heute wieder mal hören.
Servus, liebe Frau Dr. Krumhofer. Ja, darf ich ja mittlerweile sagen. Gratulation, noch einmal. Fast jede Woche jetzt, ja.
Ja, genau. Aber jetzt können wir da wieder damit aufhören. Ja. Immer noch die Simone.
Ja. Heute ein sehr spannendes Thema, wo ja ich damit überhaupt noch, außer aus den Medien, noch nicht wirklich viel erfahren habe. Habe auch dann gegoogelt, was GLB überhaupt heißt. Also ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es in ChatGPT eingegeben und da habe ich die grüne liberale Partei in der Schweiz gefunden und dann noch Good Elaboration Practice. Aber es ist ganz was anderes und hat mit Stoffwechselmedizin und eventuell auch mit Mikrobiom zu tun. Ich kenne das nur von dieser Abnehmenspritze, die durch die Zeitungen und durch die Medien durchgezogen wurde, von oben nach unten und überall.
Ja, ganz, ganz korrekt. Und ich finde das Thema super spannend. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich so intensiv damit beschäftigen werde. Aber habe ich getan in den letzten Wochen, Monaten, weil ich so unglaublich viele Anfragen und vor allem von Kollegen, also aus dem medizinischen Bereich, Ärzten und so weiter, hatte oder habe, weil natürlich ganz viele Menschen wollen die Abnehmspritze bekommen. Und ganz viele Ärzte sind aber quasi mit der Begleitung gar nicht so oder können die Begleitung gar nicht so gut mit übernehmen. Was heißt das? Wir können natürlich einerseits, und wir sprechen ja dann im Detail darüber, wie diese Spritze wirkt, aber wir können jemandem eine Spritze geben und sagen, ja, die spritzt du dir jetzt bitte einmal in der Woche und ihn damit alleine lassen oder eben die Begleitung mit ernährungsmedizinischer Intervention, Training, also Bewegung, ja, und so weiter, aber mit begleiten, was enorm entscheidend und wichtig wäre. Das ist wirklich ein Aufruf und ein Auftrag an alle Ärzte, die das verschreiben, dass das ein wesentlicher Faktor ist, weil dann ist das eine positive und wirklich sehr, sehr potente Sache, nicht nur fürs Abnehmen, aber wir müssen das gesamte Konzept bedenken.
Darf ich nur eins, weil für mich ist es als Laie jetzt so rübergekommen, dass du etwas, was eigentlich für Diabetiker oder für schwere Adipositas-Fälle geplant oder entwickelt worden ist, jetzt quasi so als Lifestyle-Produkt, wenn ich ein paar Kilo zu habe, verwendet wird. Ist das komplett falsch oder wurde das für etwas, für andere Zwecke, sage ich einmal, jetzt entwickelt?
Naja, wenn wir quasi in die Geschichte reingehen und wie das Ganze überhaupt einmal auch in der Wissenschaft angekommen ist, dann müssen wir sehr, sehr stark in die Vergangenheit gehen, weil das ist schon relativ quasi ein Konzept, das wir vor allem in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen, stark beforschen. Also spannenderweise, der erste Zugang war, dass wir, also eine Zufallsbeobachtung war das eigentlich, wo man erkannt hat, dass es einen Unterschied macht, ob ich Glucose schlucke, also wirklich über Nahrung zu mir nehme, oder ob man Menschen Glucose über quasi eine Infusion gibt, wie stark Insulin reagiert. Weil Insulin ist ja quasi wesentlich dann auch, wir kennen ja das Schlüssel-Schloss-Prinzip, Insulin ist ein Hormon, das entscheidend dafür ist, quasi wie auch der weitere Verlauf der Verstoffwechslung von Glucose, also Zucker, erfolgt. So, und man hat gesehen, hoppala, da gibt es einen großen Unterschied. Ob Menschen jetzt quasi Glucose, also Zucker, schlucken oder ob ich ihnen das über eine Infusion gebe, hat einen großen und also einen sehr differenzierten Einfluss auf den Insulinspiegel. Und das war quasi das auch schon so der erste, das erste Aha-Erlebnis, da muss es ja irgendwas quasi auch mit dem Darm, mit dem Magen zu tun haben. So, das war 1921. No. Und da fing eigentlich die Forschung an, weil man hat begonnen quasi zu untersuchen, wie viel Insulin schüttet der Körper aus, wann, unter welchen Bedingungen. Und dabei sind sie eben auf diese Ergebnisse im ersten Schritt mal gestoßen, macht einen großen Unterschied. Also grundsätzlich dachte man ja, Zucker ist Zucker, Insulin sollte Insulin sein. Aber die Beobachtung quasi war wirklich der Ausgangspunkt für alles, was danach gekommen ist. Und sie führt uns damals auch im ersten Schritt mal zu der Hypothese, dass man das beweisen muss, dass der Darm nach dem Essen Signale ausschüttet und diese Signale quasi die Bauchspeicheldrüse aktiviert. Quasi Achtung, Nahrung ist unterwegs, bereite dich vor, eine Art Frühwarnsystem quasi und Insulin bereitstellt. Also das war dann quasi ja schon sehr, sehr spannend zu sehen. Und dann hat man ja schon vorher, also das war, ich glaube, 1902, die ersten darmspezifischen Hormone identifiziert. Also das erste war Sekretin, das war quasi das oder ist das erst beschriebene Hormon überhaupt. Und dann ging es wirklich weiter und in weiterer Folge hat man dann eben auch erkannt, dass scheinbar einen starken Einfluss hat, also diese Wirkmechanismen auch über die Nahrungsaufnahme auf die Ausschüttung von bestimmten Darmhormonen. Und so jetzt wieder zurückkommen, damit es nicht zu ausführlich wird, GLP-1 ist ein Inkretin, also ein Darmhormon.
Ist GLP-1 ein Medikament? Oder?
Ja, ist quasi, es gibt Medikamente, die GLP-1 in synthetisierter, also ein bisschen modifizierter, veränderter Form enthalten. Und das beinhaltet die Abnehmspritze. Da gibt es jetzt drei Generationen. Generation 1 enthält quasi nur GLP-1. Das ist quasi Ozempic.
Aber das für mich als Laie regelt das die Blutzucker, oder? Und die auch? Sättigung. Das muss es ja beeinflussen, oder? Den Blutzuckerregulierung, Blutzucker und Sättigung, oder? Das war der erste Schritt.
Der erste Schritt war Blutzucker. Schritt war Blutzucker. Da hat man erkannt, eben, dass es in weiterer Folge einen Einfluss hat. Und deswegen war es auch ein Diabetesmedikament im ersten Schritt. So, okay. Dann gibt es die zweite Generation, die dann relativ, also die zweite Generation der Abnehmspritze, die dann quasi schon auf zwei Wegen, also über zwei Signalwege arbeitet. Also das beinhaltet GLP-1 und GIP. Und dann gibt es mittlerweile etwas, was kurz vor der Zulassung steht, was quasi einen dritten Signalweg auch noch aktiviert sozusagen. Also wir sind da mittlerweile wirklich schon dann sehr rasant, sehr schnell fortgeschritten. Das Spannende und das Witzige und das möchte ich schon noch ganz kurz erzählen. Das Problem oder eins der größten Probleme ist ja, dass wir wissen, dass diese quasi GLP-1, also ist ein körpereigenes Hormon, vielleicht noch zur Erklärung, also nennt sich Glucagon-like-Peptid 1, ein Inkretin, das grundsätzlich mal Blutzucker reguliert und in weiterer Folge dann auch natürlich, weil das an vielen Rezeptoren andockt, an unterschiedlichen Stellen, auch im Gehirn, Sättigungsgefühl verändert. Das heißt, wir haben hier verschiedene Wirkmechanismen, aber das Problem ist, dass es ist ein Peptid, also eine sehr kurze Sequenz einer Aminosäure und das zerfällt sehr schnell. Das heißt, die Halbwertszeit, wir essen etwas, es wird ausgeschüttet und dann wird es aber sehr schnell wieder abgebaut.
Ein körpereigenes.
Genau, körpereigenes. Ja. Produzieren wir immer. So, okay. Und da möchte ich jetzt eben erklären, es ist körpereigen, wir produzieren das, nur im Körper zerfällt es sehr schnell.
Okay.
Also es wird sehr schnell innerhalb von 1 bis 2 Minuten durch bestimmte Enzyme dann wieder quasi abgebaut sozusagen. Aber, und das war dann so dieser sehr intensive und lange Forschungsweg, dass man natürlich versucht hat, wie können wir es schaffen, dass dieses quasi Hormon oder dieses Inkretin, dass wir es so herstellen außerhalb, also synthetisch außerhalb des Körpers, dass es eben eine längere Halbwertszeit hat. Und das war ein langer Forschungsweg und mittlerweile sind wir eben über eine sehr eigentlich einfache, aber unglaublich geniale Synthetisierungsachse, soweit, dass es eine Halbwertszeit von einer Woche hat, indem wir mehr oder weniger, also ganz vereinfacht ausgedrückt, an die Enden mehr oder weniger Fettsäuren gepackt haben. Dadurch wird es nicht so schnell abgebaut, weil die Enzyme, die das so schnell abbauen, dann quasi nicht so einen...
Und ich will es immer für mich jetzt, wenn ich das nehmen würde, würde es bedeuten, dass ich dann quasi, wann das jetzt länger haltet, nicht mehr so einen Heißhunger kriege, auch gar nicht mehr so schnell essen will. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?
Ja. Ja, also genau das, was du beschreibst. Also wir sehen, dass umso länger dieses GLP-1 dann im System aktiv ist und eben dann nicht so schnell zerfällt. Und wenn ich mir das jetzt spritze und die synthetische Form im Körper habe, kann ich das über eine Woche oder circa eine Woche stabil halten. Und dadurch ist mein Sättigungsgefühl oder mein Hungergefühl sehr verändert. Das heißt, ich bin extrem schnell satt. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Magenentleerung verlangsamt ist. Das heißt, die Dinge bleiben länger im Magen. Der Darm arbeitet auch langsamer. Und da sind wir jetzt bei den Nebenwirkungen. Wenn wir das zu schnell in zu hohen Dosen einnehmen, sehen wir, dass Nebenwirkungen möglich sind. Die Generation 2, wo man nicht mehr nur GLP-1 hat, quasi das wäre dann schon das quasi die Weiterentwicklung, da haben wir dann GLP-1 und GIP. Und da sieht man, dass zum Beispiel die Nebenwirkungen viel, viel, viel weniger sind. Das wäre dann zum Beispiel Mounjaro. Nur GLP-1 wäre zum Beispiel Ozempic.
Was sind die Nebenwirkungen?
Ja.
Ist das Leistungsfähigkeit oder, weil normalerweise, wenn ich abnehme oder wenig ist oder wenig Energie zuführe, dass ich vielleicht nicht so leistungsfähig bin oder?
Naja, das sind normale Folgen einer Gewichtsreduktion.
Okay.
Das heißt, eine Diät hat immer zur Folge, dass ich, also im Idealfall ja möglichst langfristig Gewicht verlieren möchte und da brauche ich auch einen quasi entspannten Zeitrahmen, dass ich das Gewicht reduzieren möchte. Wenn ich jetzt zu schnell zu viel Gewicht reduziere, dann wäre ich natürlich unter allen möglichen klassischen Parametern einer Unterernährung leiden. Mhm. Also weil ich bin ja in einem Kaloriedefizit. Das heißt, ich nehme eigentlich weniger Kalorien auf, als ich verbrauche.
Was sehr interessant ist, dass mir das aufgefallen ist als Laie, dass jemand dafür Werbung macht, der jetzt ein Comeback starten will. Serena Williams macht Werbung dafür. Jetzt frage ich mich, ja, die will ein Comeback starten, das heißt, die wird mehr trainieren. Wenn man sie jetzt anschaut, sieht man, dass sie Gewicht verloren hat. Und deswegen war auch die Frage, bin ich dann trotzdem leistungsstark oder gibt es da Microdosing?
Also ich glaube, die Amerikaner sind uns da schon um einiges voraus, weil die schon vor viel längerer Zeit begonnen haben, das ganze Thema auch mehr in ein Lifestyle-Thema zu denken.
Eben,
das heißt natürlich, wir haben bei übergewichtigen Menschen, also Adipositas-erkrankten Menschen, das wäre dann ein BMI über 30, eine Indikation. Das heißt, dann darf das verschrieben werden. Sind also wirklich stark übergewichtige Menschen.
Und für die ist es ja eine Riesenhilfe, weil die werden immer aus, ist einfach weniger.
Genau.
Das ist ja jetzt
was
keine
völliger Blödsinn
ist. Hast dir du gesagt, sondern jetzt auch, wenn du das erklärst, ist es ja ein biologisches Thema und jetzt nicht unbedingt eine Willensschwäche, oder?
Absolut nicht. Also wir sehen da mittlerweile so viele Daten, wie stark der Wirkmechanismus auch in bestimmten Arealen des Gehirns ist, das ganz viel auch mit Belohnung zu tun hat. Mit Suchterkrankungen gibt es mittlerweile ganz viele Studien am Laufen, wo man erkennt, weil man quasi während der letzten Jahre erkannt hat, dass die Menschen auch feedbacken, sie haben nicht nur weniger Heißhunger, nicht nur weniger Food Noise, also dieses permanente Denken an Essen, was ja auch quasi viele, viele esskranke Menschen, also Menschen mit Essstörungen haben. Oder eben, dass man erkannt hat, sie haben auch viel weniger Lust auf Alkohol oder andere Suchtmittel. So, dann ist man natürlich auch hellhörig geworden und hat gesagt, ja, Es scheint spannend zu sein und es gibt mittlerweile ein paar Studien am Laufen, wo man sich eben damit beschäftigt. In niedrigeren Dosierungen, weil das sind ja nicht unbedingt Menschen, die Gewicht reduzieren wollen. Und das ist, glaube ich, für mich so der spannende Ansatz. Und auch was die quasi Eingangsdosierungen betrifft. Also ich arbeite ja da mit einigen Ärzten zusammen, wo ich dann quasi die ernährungsmedizinische Betreuung übernehmen und das ist Off-Label, das muss man dazu sagen. Das, was der Hersteller angibt, ist zum Beispiel bei Mounjaro eine Einstiegsdosierung von 2,5 Milligramm pro Woche und nach 4 Wochen geht man schon auf 5 Milligramm.
Und ich muss es immer spritzen.
Das muss man immer spritzen, aber das ist ganz wichtig. Das ist für die meisten Menschen viel zu viel. Das ist also, wo wir in der Ordination und die Erfahrung gemacht haben, die Ärzte, das Feedbacken, dass die mit viel weniger beginnen, mit viel, viel weniger. Das hört natürlich die Industrie nicht so gern.
Aber warum geben die dann so viel an? Ist das, weil in Amerika mehr wirklich Übergewichtige sein oder Geld?
Geld. Okay. Das ist ja unglaublich teuer. Also ich würde es mal so sagen, natürlich, wenn wir ganz schnell abnehmen wollen und ganz schnell Abnehmerfolge erzielen wollen und die Dosierung ist natürlich höher, dann geht das natürlich auch schneller und ist intensiver, aber die Side-Effekte sind viel höher und es ist vielleicht auch für viele natürlich ein finanzieller Aspekt, weil in den wenigsten Fällen übernimmt das die Krankenkasse. So eine Spritze für einen Monat kostet beginnend mit der niedrigsten Dosierung, ich glaube bei 280 Euro. Das ist für viele Menschen viel Geld. Insofern ist natürlich, da muss man auch ganz ehrlich sein, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Daten dazu, dass es nicht nur Gewicht reduziert, sondern vor allem auch Entzündungsprozesse reguliert. Es gibt wunderbare Studien zum Beispiel zu PCOS, also diesem polyzystischen Ovar-Syndrom, unter dem sehr viele Frauen leiden, das auch wieder sehr viel mit Stoffwechsel zu tun hat und so weiter. Nur nicht alle dieser Frauen sind per se hoch übergewichtig. So. Und dann ist so ein starkes Stigma, vor allem bei uns in Europa oder vor allem auch so im deutschsprachigen Raum, so, die Abnehmspritze, das ist nur für die Frauen, weil die wollen sich halt nicht mit dem Essen auseinandersetzen, was ja ein völliger Schwachsinn ist. Also da wäre ich fast immer ein bisschen grantig, weil wenn man mit adipösen Leuten gearbeitet hat oder mit essgestörten Menschen zu tun hatte, dann weiß man, dass das überhaupt nichts mit dem Willen zu tun hat und bei vielen auch Stoffwechselprobleme wirklich entscheidend sind. Frauen zum Beispiel hormonell ganz stark darunter leiden, dass sie natürlich jetzt prä- oder menopausal einfach alles gleich machen wie vorher, nur auf einmal Gewicht zunehmen und das nie wieder loswerden und so weiter. Und da scheint es wirklich für die Zukunft unglaublich viele Aspekte zu geben, die positiv mit diesen GLP-1-Agonisten oder auch GIP-Agonisten. Also GIP ist dann quasi dieses, das nennt sich Glucose-Dependent-Insulinotropic Polypeptide.
Das ist die Weiterentwicklung quasi, von der du gesprochen hast. Und dann gibt es ein drittes Thema auch noch, oder?
Genau, das ist noch nicht zugelassen. Da ist jetzt quasi Phase 3-Studie, glaube ich, abgeschlossen und steht kurz vor der Zulassung. Und wir haben aber aktuell in Österreich am Markt eben auch diesen Dual-Agonisten, also eben GLP-1 und GIP. GIP ist genauso ein körpereigenes Hormon aus dieser Gruppe der Inkretine. Primär wird das auch im Dünndarm produziert und zusammen mit GLP-1 steuert das eben auch die Insulinausschüttung und spielt auch eben einen ganz wesentlichen, eine wesentliche Rolle im Fett- und Energiestoffwechsel. Sogar eben, also so wie bei Medikamenten gegen Adipositas oder eben Typ-2-Diabetes, das wollte ich sagen.
Ich finde das mega spannend jetzt, weil du natürlich vor allem Leuten hilfst, die für dies entwickelt worden ist, ob es jetzt Diabetes oder Adipositas ist. Aber du hast es ja schon erwähnt, es wurde Richtung Lifestyle dann auch in der USA, auch als Serena Williams etc. verwendet. Für wen würdest du es jetzt sehen, von dem, was wir vielleicht noch gar nicht wissen? Wenn ich jetzt sage, du, ja, ich habe jetzt Geburtstage gefeiert, Ostern war, ich habe 3-4 Kilo zu viel, mach ich mir keine Gedanken, weil dann muss ich einfach mehr Sport machen und ein bisschen aufpassen, Zucker weglassen etc. Und dann wird das weg sein. Aber ab wo würde das Sinn machen?
Ja, das ist eine ganz gute Frage.
Ist das nur Lifestyle oder macht das dann auch für Leute, die jetzt nicht so übergewichtig sind?
Ja, aus meinem Verständnis ja. Wir haben jetzt natürlich da so ein bisschen ein komplettes Off-Label-Thema, weil, wie gesagt, grundsätzlich ist es dafür gedacht, dass wir möglichst schnell, möglichst viel Gewicht reduzieren, was ja auch aus ernährungsmedizinischer Sicht eigentlich nicht so der ideale Zugang ist. Das heißt, auch hier, wir brauchen eine Zeit. Wir müssen ganz stark darauf achten, können wir die Patienten parallel begleiten, damit sie überhaupt mal lernen und verstehen, was gesundes Essen ist, was ihr Körper braucht, dass die Proteinzufuhr ausreichend ist, weil was man natürlich in jeder Gewichtsreduktion sieht, ist, dass Muskelmasse auch mit verloren geht. Das ist natürlich gerade im Alter auch ein entscheidender Faktor Richtung gesunden Altern. Das heißt, wir müssen den Menschen eigentlich begleiten in seiner kompletten ernährungstherapeutischen Journey sozusagen, aber auch Bewegung. Natürlich, wenn ich jetzt einen, weiß nicht, 150 Kilo Mann vor mir habe, da beginnen wir vielleicht erst nach einem wirklich massiven Gewichtsreduktionsschritt mit dem Integrieren von wirklicher Aktivität, weil sonst wäre das eher schädlich. Richtig. Logischerweise. Wir sehen ja, ich kann keinen 150 Kilo Mann laufen schicken, da ist die Kniearthrose dann quasi das nächste Problem. Das ist auch spannend. Das hat man in vielen Studien gesehen, dass natürlich diese ganzen quasi Verschleiß, Entzündungsprozesse, Abnutzungserscheinungen sich auch sehr gut regeneriert haben durch die Gewichtsabnahme. Das hat natürlich zwei Faktoren. Einerseits sehen wir, dass über den Entzündungsweg etwas verändert wird. Das heißt, die Entzündungsneigung nimmt ab. Da kann man jetzt, ist man sich noch nicht ganz sicher. Das hat einerseits auch natürlich damit zu tun, wir wissen vor allem viszerales Fett. Also das ist das Fett rund um die Organe. Das heißt, das ist das, wo, ich nenne sie immer die Kartoffelmännchen und sehr liebevoll bitte, also nicht, aber die quasi einen, ja, wo man sieht, dass quasi über den Torso sehr viel Fett angesammelt
ist. Ich stehe gerade auf.
Nein, du bist kein Kartoffelmännchen. Du bist kein Kartoffelmännchen, eindeutig nicht. Und du hast auch kein viszerales Fett. Das ist wirklich, und das viszerale Fett ist aber dieses hoch gefährliche Fett, weil es eben sehr viele Entzündungsmediatoren bereits oder ausschüttet oder dadurch ausgeschüttet werden. Und da sieht man eben natürlich einerseits über die Gewichtsreduktion nimmt auch das viszerale Fett ab, dadurch ist die Entzündungsneigung niedriger, aber eben auch bei nicht übergewichtigen Menschen hat man gesehen, dass die Entzündungsreaktion da durch die Einnahme von GLP-1 und GIP vermindert war. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt, eben auch in so dieser BCOS-Studie und so weiter hat man das ganz gut gesehen, dass es zusätzlich eben auch noch etwas quasi an unserer Kapazität mit Entzündung, mit Inflammation umzugehen, beeinflusst. Und da denke ich, werden wir in Zukunft und sehr viel erkennen können und hoffentlich auch weiter die quasi Einsatzgebiete extenden. Also das fände ich schon gut. Das muss man dann aber wirklich dosisabhängig bedenken. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie stark die Pharma da Interesse dran hat, weil natürlich, wenn ich jetzt beginne und sage, ja, wir beginnen jetzt einmal mit 0,5 oder 0,7 und nicht mit 2,5, dann ist das völlig off-label, die quasi der Patient muss sich damit ganz anders beschäftigen, weil natürlich die Dosierung und alles, das ist ja alles vorgegeben, diese Pens, das sind ja quasi so Clickpens, die sind ja dementsprechend eingestellt. Das heißt, der Patient muss selber ein bisschen rechnen mit dem Arzt und muss dann Klicks zählen und so weiter. Also das ist wirklich alles dann komplexer. Aber es wäre für den langfristigen Erfolg viel dienlicher, weniger Nebenwirkungen und eben dann auch auf unterschiedliche Mechanismen im Stoffwechsel zusätzlich positiv.
Und wenn ich da richtig mitdenke, ist es ja dann auch für Leute, die vielleicht die Pharma nicht gerade im Blick hat. Wenn du sagst, genau. Das ist auch für Leute, die vielleicht das gar nicht wegen einem Übergewicht alleine machen.
Ja, ich denke, vielleicht wird es dann auch ein Konzept B geben, weil es gibt ja jetzt auch, also zum Beispiel dieses reine GLP-1, da gibt es ja auch jetzt etwas für Diabetiker und dann gibt es etwas für Adipositas. Die heißen auch unterschiedlich. Mhm. Also da haben sie ja schon relativ schnell reagiert. Oder ich weiß nicht wie schnell, aber sie haben reagiert. Also zum Beispiel, wir kennen ja GLP-1, Analoga sind zum Beispiel Ozempic Und dann gibt's Wegovy. Also Ozempic ist für die Diabetiker und Wegovy ist eben das Produkt, der Produktname für die Gewichtsreduktion sozusagen. Ja. Und so weiter. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann dann auch so Mikrodosierte, das fände ich halt mega, wenn wir dann halt auch so die Möglichkeit haben, mikrodosierte Pens zu bekommen, eben um ganz andere Dinge. Aber natürlich braucht es dann immer auch eine Zulassung dafür. Also dafür gibt es halt noch keine Zulassung. Aktuell gibt es eine Zulassung für Diabetes und für Adipositas.
Aber warum verwenden dann das so viele als quasi Lifestyle, die einfach... Das ist auf eigene Gefahr hin, nehme ich an. Ja,
ja, und aber
was
das begleiten
sind dann wirklich
auch
die Nebenwirkungen?
Na, das begleiten schon auch ganz viele Ärzte, auch quasi, wenn jetzt jemand nicht stark übergewichtig ist, aber sagt er zum Beispiel eben diese ganze Thematik der Frauen menopausal, das parallel zu einer Hormontherapie, im Idealfall bioident zu begleiten mit einem GLP-1 und GIP-Agonisten wäre doch eine aus meiner Sicht durchaus denkbare Sache. Vielleicht ist das jetzt keine Frau mit einem BMI von 30, aber mit 27 fühlt sich eben super unwohl und hat auch ganz viele Probleme, die dann dadurch positiv adressiert werden können. Da braucht es natürlich Ärzte, die sich in der Richtung sehr stark auf eigene Faust weiter- und fortbilden. Das ist natürlich, da hilft da nichts, wenn der Pharmavertreter von den zwei Großen vorbeischaut und sagt, ja, das ist das Produkt und das ist die Startdosierung und so gehen wir weiter und zack, zack, sondern da muss man halt wirklich auf eigene Faust in die Recherche gehen, muss Studien lesen. Ich habe in den letzten Monaten sicher 50 bis 60 verschiedene Studien gelesen und kann mir da ein erstes kleines Bild machen, was wir da wirklich für eine Möglichkeit haben. Weil diese quasi Horror-Meldungen, die wir dann immer hören, ja die schrecklichen Nebenwirkungen und weiß nicht, Haarausfall bis zur Erblindung, das ist alles sehr mit Vorsicht zu genießen. Das stimmt so, würde ich das jetzt nicht stehen lassen. Also Nebenwirkungen sind hochindividuell, hat was auch damit zu tun. Natürlich, wenn ich 3 Tage nichts esse, weil ich keinen Hunger habe und am Tag 4 mir denke, ja, jetzt habe ich 3 Tage nichts gegessen, jetzt bin ich so im Defizit, heute kann ich mir den Burger und die Pizza reinhauen, dann wird es dir nicht unbedingt gut gehen, weil auch dann ist die Magenpassage verzögert.
Mit und ohne GLP. Geht's
genau.
Dir dann nicht gut, ja.
Ja, genau. Und ja. Naja, und mit dem GLP-1 wird es dir sogar noch schlechter gehen, weil dann, wenn, also vor allem am Anfang sind sehr fettreiche Lebensmittel äußerst unangenehm, weil einfach die Magenpassage doch verlängert ist. Man hat ein starkes Völlegefühl und das muss man erst alles lernen. Und da braucht es einfach ganz viel ernährungsmedizinische Betreuung. Deswegen ist mir das persönlich so wichtig, darüber zu sprechen. Und wir haben ja selber, wir zwei haben gesagt, wir machen heute mal so ein Intro, weil ja, das so ein breites Feld ist, so ein großes Feld und wir da eben auch so viele Dinge bedenken müssen. Natürlich, Übelkeit kann am Anfang auftreten oder sogar abbrechen, aber das kommt in den meisten Fällen zustande, wenn ich mich eben nicht richtig adäquat ernähre. Also vor allem am Anfang empfehle ich immer wirklich ganz vorsichtig, fast ein bisschen Schonkost in den ersten 3 bis 4 Wochen der Spritze würde ich wirklich auf Schonkost umstellen. Also so, dass man auch selber ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell bin ich satt, wie ist die Reaktion auf bestimmte Dinge und so weiter.
Aber da haben wir wieder das Thema, was wir allgemein haben. Das ist auch, wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit Probiotika und stelle meinen Darm ein und schaue, dass mein Mikrobiom gut ist und das ist mir alles wurscht und ich isse so weiter und trinke meinen Alkohol und rauche vielleicht noch dazu. Also natürlich hat das mit einer Gesamtumstellung oder Änderung zu tun. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch für den ersten Teil dieser Folge. Ja, Mikrobiom. Welche Rolle spielt dabei jetzt das Mikrobiom? Das muss ja auch beeinflusst werden, oder? Wenn ich so ein GLP-1
initiiert kriege. Ja, das ist ganz spannend. Also, Damit beschäftige ich mich ja natürlich sehr gerne und intensiv, weil grundsätzlich muss man ja dazu sagen, unser Mikrobiom ist ja auch dafür zuständig, wie gut und wie viel GLP-1 wir selber produzieren. Weil wir kennen da bestimmte Wege, vor allem über wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema wie bei der Sonnencreme, wir brauchen die Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Also Butyrat, Propionat, Acetat, weil das wiederum stimuliert unsere enteroendokrinen L-Zellen im Darm, damit sie quasi GLP-1 ausschütten. Und da sieht man schon wieder unsere Verbindung zum Mikrobiom. Also ich meine, GLP-1 wird ja im Körper selber produziert, aber wir brauchen eben die richtigen Bakterien, damit auch ausreichend davon produziert wird. Jetzt kann man natürlich auch sagen, aha, spannend, in den letzten Jahrzehnten haben wir immer weniger Ballaststoffe zu uns genommen. Wir sehen, dass die Menschen immer weniger diese Bakterien haben, die vor allem diese kurzkettigen Fettsäuren bilden. Ja. Und deswegen vielleicht auch so diese Hungerregulation, dieses Hungersättigungsgefühl auch ein verändertes ist, weil das Mikrobiom beeinflusst somit unseren Hunger, unsere Sättigung, unseren Blutzucker, unsere Entzündung. Mhm. Also auch über diesen Weg. Und eben diese ballaststoffarme Ernährung reduziert diese Achse einfach. Und die Dysbiose, also wenn quasi die bakterielle Besiedelung in die Schieflage kann, kann natürlich auch quasi die Sättigungssignale stören. Das heißt, unser Mikrobiom ist wirklich ein metabolisches Organ, kann man mehr oder weniger sagen.
Das heißt, wenn ich die richtigen Bakterien habe, die diese Sachen produzieren, dann unterstütze ich quasi GLP-1 nochmal zusätzlich. Das heißt, vielleicht brauche ich dann auch weniger von der Dosierung sowieso.
Genau, das ist die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe. Naja, was verändert sich denn an der bakteriellen Besiedelung unter GLP-1-Gabe? Also wenn wir quasi GLP-1 spritzen, verändert sich das quasi was in der Besiedelung? Und das war ganz spannend. Da hat man erkannt eigentlich, dass es, also wenn die Menschen, da muss man wieder unterscheiden, wenn die Menschen sich ernährungsmedizinisch betreuen ließen, also das heißt, dass man ihnen auch wirklich gesagt hat, was würde Sinn machen, wie sollst du dich ernähren und so weiter, dann hat man quasi gesehen, dass es einen positiven Einfluss aufs Mikrobiom hat. Also dass zum Beispiel bestimmte Bakterien, die ganz wichtig sind für die Darmgesundheit, wie Akkermansia, Mucinophila und so weiter, dass die vermehrt nachweisbar waren. Also das hat einen positiven Effekt. Aber, und jetzt wieder große, quasi andere, die Kehrseite, wenn ich jetzt sage, ja, ich spritze mir das einfach und es ist mir eh wurscht, ich esse halt dann alle 3 Tage eine halbe Pizza und Softdrinks trinke ich genauso, dann hat man natürlich auch gesehen, dass das Darmmikrobiom sich nicht positiv verändert hat, logischerweise. Also das hat natürlich auch was damit zu tun. Aber da ist die Forschung wirklich noch in den Kinderschuhen. Was aber auch wichtig ist, und das ist vielleicht so der letzte Punkt für heute, aber wir sehen auch, dass Hormone natürlich einen enormen Einfluss haben. Das heißt auch, das Vorhandensein von bestimmten Hormonen, also vor allem, wenn wir jetzt wieder an die Frauen denken und an bestimmte Sexualhormone, die dann in einer Lebensphase, also so zwischen 30 und 40, sich schon verändern und zwischen 40 und 50 dann schon reduzieren, also Östrogen und so weiter, ist das auch einen sehr starken Einfluss auf die körpereigene GLP-1-Produktion hat. Und wir wissen ja auch wiederum, wie stark Östrogen quasi mit unserem Mikrobiom verkettet ist. Das heißt, was die beide wieder für eine direkte Interaktion haben. Und auch hier sieht man wieder, wir müssen das sehr differenziert denken. Man kann natürlich sagen, ja, ich hole mir einfach das Rezept, dann bin ich zufrieden und dann ist für mich eigentlich die Welt in Ordnung. Oder ich versuche eben zusätzlich, weil was man auch gesehen hat, wenn man parallel zur GLP-1-Gabe, also durch Spritzen, Probiotika eingenommen hat, gleich von Anfang an, dann waren auch die Nebenwirkungen in der Standarddosierung viel geringer.
Okay. Aber ich sehe für mich zwei Sachen. A, unfassbar, wie begeistert du davon bist, auf was ihr da quasi gestoßen seid. Ja, ich sehe für mich aber doch auch ein Thema. Da ist was Unglaubliches entstanden, eigentlich für schwere Adipositas-Fälle oder für Diabetes, wo sich jetzt ganz andere Felder aufmachen, auch Richtung Lifestyle vielleicht, aber auch positiver Veränderung für die Gesundheit, für verschiedene, für eine ganze Menge von Leuten, aber nicht einfach nur hingehen und sagen, ich möchte möglichst schnell ein paar Kilo loswerden, weil dann können auch die Nebenwirkungen ungut sein, sondern eben diese Beratung von einem Arzt in Begleitung, wie viel ist die Dosierung und die Ernährung dazu. Und das als Kombination, das sind neue Türen aufgegangen, kann man fast sagen, oder?
Ja, also aus meiner Sicht ja. So gut ich es jetzt einschätzen kann, wie gesagt, es ist jetzt nichts, weil oft wird dann gesagt, ja, aber da gibt es keine Langzeitdaten und wer weiß, was dann passiert. Das ist also gerade in der Diabetesforschung ist das sehr, sehr, sehr gut erforscht. Das heißt, das ist nicht so neu, nur weil es halt in den letzten 2-3 Jahren in aller Munde ist. Was mir wichtig ist, ist natürlich die wissenschaftliche Einordnung und dass man sich damit auseinandersetzt, bevor man ein Urteil bildet. Ich sage jetzt nicht per se, das ist super und alle müssen das nutzen und das ist die eierlegende Wollmilchsau. Bitte nicht falsch verstehen. Wir müssen damit ganz, ganz vorsichtig umgehen. Vor allem eben, ich glaube immer, dass es eine ernährungsmedizinische Betreuung gibt, dazu gibt eine sportwissenschaftliche und vielleicht sogar eine psychologische für viele Menschen, dass wir Blutbilder checken, dass wir bestimmte Organsysteme im Auge behalten, also vor allem auch Bauchspeicheldrüse, die Schilddrüse und so weiter. Das heißt, das gehört in ein komplettes Setting. Also Ärzte, die einfach nur das Rezept drüber knallen und sagen, ja, und jetzt beschäftigt dich selber damit, davon rate ich durchaus ab.
Ja, das ist ein perfektes Schlusswort, weil es ist ja auch so, dass im Grunde genommen auch die Gesellschaft da, und ich nehme an, Leute, die deinem oder unserem Podcast da gerne hören und die Infos von dir bekommen, dass die auch ein bisschen weiterdenken und nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, habe ich gehört, die Spritzen, gehen wir, ich gehe jetzt zu Hause und mache das. Ja? Sondern, dass man da immer wieder erwähnt, da gibt es mehrere Sachen. Wurscht, ob das jetzt mein Mikrobiom in Ordnung bringen. Und wir sind ja immer für Testen, Testen, Testen und dann auch begleiten. Und natürlich muss das getestet werden. Aber also ich habe das gar nicht gekannt, außer aus den Medien. Und wie gesagt, da habe ich halt mitgekriegt, dass das jetzt auch Richtung Lifestyle geht. Und von dir habe ich jetzt auch gemerkt, wie viel da möglich wäre, wo man natürlich vielleicht noch am Anfang steht, aber immer in einem kompletten Setting.
Absolut. Also die Begleitung ist ganz entscheidend. Für mich sind zwei Punkte noch wesentlich. Einerseits eben, dass wir eine zweite Folge dazu machen und dann detaillierter darüber sprechen. Und ganz wichtig, das ist mir so wichtig, dass wir aufhören, quasi also ein Stigma draus zu machen, dass ja, der nimmt halt die Abnehmspritze und das ist ja quasi Cheaten und das ist ja easy peasy. Ich glaube, es ist eine, für die meisten Menschen ist es ein enormer Leidensdruck und für viele ist der Leidensdruck dann irgendwann so hoch, damit dass man auch diesen Weg bedenkt. Das ist nicht einfach für viele Menschen. Gerade Übergewicht oder alles, was mit der Körperform zu tun hat, ist total stigmatisierend. Das heißt, da zeigt man mit dem Finger hin, da ist man faul, da ist man quasi vielleicht sogar unintelligent und so weiter. Das ist mir ganz wichtig, dass man das auf eine quasi andere Ebene hebt, das viel differenzierter betrachtet und dann eben im gesamten Setting auch einbettet.
Wunderschönes Schlusswort.
Vielen Dank. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Alex.
Baba.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.